Ja. Martin?
Hm?
Ich habe jetzt die Antwort vom Geschäftsführer.
Mhm.
Ja, als wir in der ersten Folge Carsten Rath zugeschaltet hatten, da saß der doch auf Fuerteventura und hat von da gearbeitet. Ich habe dann direkt mal Henrik Kampmann gefragt, also wir dürften das auch. Aber wir müssen uns halt ein Zimmer teilen.
Nein.
Das war doch zum Auftakt schon eine plauschige und ehrliche Folge, die erste mit Carsten Rath.
Absolut. Und heute starten wir direkt weiter durch.
Lieber Zuhörer, mein Name ist Nils Hackmann.
Und ich bin Martin Giese.
Und dies ist die 101 besten Hotels Deutschlands, der Podcast. Sie hören Folge 2 mit Michael Stich. Brought to you by Kampmann. Michael, hallo.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Wo kriegen wir dich? In Hamburg?
In Hamburg, hoch und trocken. Besser gesagt, nicht wirklich trocken. Es regnet und es ist Schmuddelwetter. Hamburger Schiedwetter, aber alles gut soweit.
Okay, also alles normal in Hamburg heißt es.
So, genau, so kann man das auch sagen, ja.
Ich freue mich total, dass du dabei bist bei unserer Podcast-Reihe für die 101 besten Hotels Deutschlands. Wir haben bei der Konzepterstellung schon ganz früh gesagt, wir wollen auf jeden Fall mit jemandem sprechen, der ein Brancheninsider ist. Deshalb hatten wir in der ersten Folge schon Carsten Rath bei uns im Podcast und wussten aber dann auch ganz schnell, wir wollen auch jemanden, der einfach sehr viel Erfahrung damit hat, Hotelgast zu sein. Ich glaube, das trifft bei dir zu, oder?
Da war mal was. Durch meine aktive Zeit war ich natürlich wirklich zumindest 10 Jahre lang gefühlt 300 Tage Hotelgast irgendwie. Das hat sich natürlich in meinem Leben jetzt ein bisschen verringert, aber ich habe meine Erfahrung sammeln dürfen.
Genau, und die Verbindung zu dir von uns von Kampmann ist schon ein bisschen länger da. Wir machen ja auch ein paar Projekte immer mal wieder zusammen. 2018 waren wir noch Sponsor von dem Roten Baum Turnier von den German Open in Hamburg. Da warst du auch noch Turnierdirektor. Dann warst du bei uns Stargast auf einer Fachmesse der ESH bei unserem Kicker-Turnier und vieles mehr. Die Verbindung war also schon mal da und unsere Einschätzung, dass das mit dir sicherlich ein sehr ehrliches Gespräch auch wird, das war uns auch wichtig. Deshalb freue ich mich, dass wir miteinander sprechen können.
Nee, das geht mir ganz genauso und ich bin sehr auf die Fragen gespannt.
Dann legen wir eigentlich gleich los. Wir wollen über Hoteltrends sprechen, über Nachhaltigkeit, über Regionalität, Digitalisierung und Serviced Apartments. Aber bevor ich da hinkomme, muss ich mich als erstes bei dir entschuldigen.
Oha.
Und zwar hast du es aber eigentlich auch schon selber angesprochen. Ich habe gemerkt, auch in meinen Vorbereitungen zu dem Interview, in jedem Gespräch mit dir wird dein Leben eigentlich geteilt in zwei Hälften. Die aktive Zeit und die nachaktive Zeit. Also diese Unterstellung, dass man das so plump machen könnte, die ist mir eigentlich zuwider, aber ich werde sie trotzdem auch anwenden.
Was bleibt dir anderes übrig, oder?
Genau, so ja. Ganz kommen wir
nicht. Ich hab das Leben, das ich habe. Ich kann es auch nicht mehr ändern, in Anführungsstrichen.
Ach ja, ich glaube, man könnte es auch schlimmer treffen, oder? Ja,
ich will mich in keinster Art und Weise beschweren, überhaupt nicht.
Okay, ja, also wie gesagt, wir kommen nicht ganz drum rum, weil ich glaube, so gerade von deiner aktiven Zeit zu, ja, danach und zu heute hat sich vielleicht auch deine Einstellung oder deine Berührungspunkte mit Hotels einfach geändert. Also zumindest bist du wahrscheinlich früher häufiger in Hotels gewesen, oder? Wie würdest du das beurteilen? Gibt es da einen großen Unterschied?
Naja, früher war das natürlich ein Teil meines Berufs im klassischen Sinne. Wir sind durch die Welt gereist und von Turnier zu Turnier und das Hotel war halt eigentlich unser, ich nenne das jetzt mal unser zweites Zuhause, auch wenn es jede Woche ein anderes war. Aber da war es eine absolute Notwendigkeit und jetzt ist es natürlich wesentlich weniger geworden. Natürlich brauche ich auch jetzt noch Hotels und steige in Hotels ab, aber die Anzahl der Nächte hat sich doch sehr stark verringert.
Du hast es selber gesagt, das Hotel war sozusagen euer Zuhause und das liest man immer noch häufig in Hotelbeschreibungen, ob es jetzt von den Hotels selber ist oder Bewertungen und so weiter. Wie zu Hause fühlen, geht das denn überhaupt in einem Hotel?
Ich glaube, das geht in einem Hotel dann, wenn man ein Hotel immer wieder mal besucht. Also ich glaube, wenn man einmaliger Gast in einem Hotel ist, wenn man dort einmal Urlaub macht und dann nie wieder hinfährt, ist das tendenziell erstmal schwierig, weil das Zuhause natürlich für mich, wenn man das auf das Hotel projiziert, sehr von den Menschen auch abhängt und auch einem Wiedererkennungswert der Menschen, eine Beziehung, die man aufbaut. Wenn man natürlich nur einmal 7 Tage da war, dann ist das schwieriger, als wenn man immer wiederkehrend, wie ich das in meiner aktiven Zeit hatte, immer wieder in Hotels auflegt und auch die gleichen Mitarbeiter besten Falle immer wieder sieht. Und dann ist es schon möglich, dass man einen extremen Wohlfühlfaktor hat, der nicht ganz das Zuhause ist, aber fast wie zu Hause.
Das heißt, du hast also, wenn es eben geht, auch versucht, gleiche Hotels wieder aufzusuchen.
Ja, also wenn man Hotels gefunden hat, in denen man sich sehr wohl gefühlt hat, dann hat man natürlich diese auch wieder besucht und ist auch hingefahren. Auch gerade in Verbindung mit den Menschen, sag mal, sei es der Concierge, der einem geholfen hat, sei es die Rezeption, sei es im Frühstücksrestaurant, wo man jeden Morgen sich aufgehalten hat. Also diese Komponente, die emotionale Komponente war für mich immer wahnsinnig wichtig in Verbindung mit einem Ambiente, was einen angesprochen hat, logischerweise.
Du bist also dann doch eher einer, der einen Hotelbesuch auch nutzt, um mit dem Hotelpersonal auch mal einen Schnack zu halten, um im besten Hamburgisch zu sprechen.
Naja, ich finde, es ist einfach, es fängt ja damit an, wenn man das zweite Mal ein Hotel besucht und man konnte die Rezeption, und zu der damaligen Zeit waren wir natürlich bekannte Sportler, das heißt, wir hatten einen etwas höheren Wiedererkennungswert, aber das geht mir auch heute auch noch so, wenn ich in ein Hotel wiederkomme und der Concierge oder die Rezeption begrüßt einen mit Namen und vermittelt einem das Gefühl, dass sie sich freuen, dass man wieder da ist. Das sollten sie natürlich tendenziell bei jedem Gast tun. So, aber diese persönliche Ansprache ist schon etwas, was mir sehr wichtig ist und was ich sehr positiv aufnehme.
Ja, das ist ja ganz interessant. Aber wenn du dann sagst, du bist häufiger in gleichen Hotels gewesen, dann entwickelt man ja schon fast so eine Beziehung, wo man auch schon mal über das ein oder andere vielleicht sogar hinweg sieht, was man beim ersten Termin oder beim ersten Aufenthalt vielleicht gar nicht so machen würde.
Das würde ich für mich anders behaupten. Ich glaube, je öfter man dort ist, umso kritischer wird man. Aha. Ich würde es, glaube ich, in andere Richtungen sehen, weil klar sind es die Menschen, die einen mit einnehmen, aber wenn man dann irgendwann mal das dritte, vierte Mal da ist, dann fängt man an, genauer hinzuschauen, weil man das grobe Ganze ja schon kennt. Und dann muss man den Blick so ein bisschen schärfen. Und wenn es dann, ich sage jetzt mal, die klassische Fuge an der Badewanne ist, die vielleicht nicht mehr zu 100% weiß ist, sondern zu 90, fällt einem das dann komischerweise eher auf. Also es gab so eine kleine Geschichte, ein Hotel in Paris, wo wir immer gerne hingehen, ein altes Grand Hotel und Zimmer, Service, Menschen, alles toll. Aber jedes Zimmer hatte eine kleine Uhr, die relativ hoch an der Wand hing und die batteriebetrieben war. Und diese Uhr hatte das Sekundenzeiger ticken. Und es war, die ersten 2 Male ist mir das nicht aufgefallen und beim 3. Mal hat mich diese Uhr wahnsinnig gemacht, weil ich nur noch dieses Ticken des Sekundenzeigers gehört habe, so dass ich sie dann selbstständig abgebaut habe.
Okay, dann Andi, unser Techniker, den spreche ich mal eben an. Ich würde sagen, für den Rest des Interviews blenden wir dann so ein Ticken ein, oder?
Wieder Tick, Tack.
Genau, genau. Hier ist das Gespräch beendet.
Ja, okay, dann lassen wir das. Aber das ist so ein bisschen so wie das Standby-Licht am Fernseher, was ich auf jeden Fall sofort immer ausmache, wenn ich ein Hotelzimmer betrete.
Ja, das hat meine Frau, mag meine Frau nicht. Wir kleben es dann teilweise dann ab.
Ja, ja.
Mich stört
das komischerweise. Wir kleben es ab, wir hängen Socken drüber.
Genau.
Alles Mögliche, was man irgendwie...
Alles, was man sich einfallen lassen kann, oder?
Ja.
Also es gab auch ein Hotel, auch in Frankreich, die Franzosen schlafen ja gerne unter einer ganz großen Decke. So, die haben ja immer so ein, wie so ein Laken und dann ist da so eine Überdecke drüber. Und das liegt uns gar nicht. Wir haben doch gerne jeder unsere eigene Bettdecke. Und als wir das erste Mal in diesem Hotel waren, haben wir dann angerufen in der Rezeption und gesagt, Mensch, wir hätten gerne 2 Daunendecken. Und Daunendecken sind den Franzosen jetzt nicht so wirklich bekannt. Aber sie haben es hingekriegt und haben uns dann 2 Decken besorgt. Und wann immer wir seitdem in diesem Hotel abgestiegen sind, mussten wir das nie wieder erwähnen. Wir hatten immer automatisch unsere 2 Decken.
Wow.
Und das spricht für mich dann halt auch so dieses Gefühl, was wir eingangs sagten, nach Hause kommen. Also das war schon sehr, sehr angenehm.
Ja.
Oder ist sehr angenehm.
Respekt, guter Service.
Ja.
Du hast ja gerade, vermute ich zumindest in deiner aktiven Zeit, auch einige leidgeplagte Hotelnächte in unklimatisierten Zimmern. Wir sind ja von Kampmann nun mal Hersteller von Klimatechnik und wollen ja auch so ein bisschen darüber sprechen. Martin, ich spreche mal dich an. So, die Zeiten von ungekühlten Zimmern, die sind aber schon vorbei, oder wie ist da der Stand?
Ja, die sollten mittlerweile vorbei sein, zumindest in der Kettenhotellerie. Heutzutage ist das ein Standard oder ein Muss, möchte ich fast sagen. Bei Bestandshotels oder auch privat geführten Hotels, da treffe ich teilweise dann noch auf andere Möglichkeiten. Da trifft das alles noch nicht unbedingt zu. Aber die ziehen nach, ne? Auch jetzt gerade in der Zeit überlegen die sich auch, wie kann ich dem Gast ein bisschen mehr entgegenkommen, beziehungsweise was ist das Klientel, beziehungsweise auch die Komfortanspruch an den Gast heutzutage. Mhm. Und da wird dann also auch, was den Bereich Klimatisierung und Lüftung betrifft, auch nachgezogen. Ja, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit der Begrifflichkeit Klimaanlage zu tun. Hat ja früher immer so ein bisschen negativen Touch, sage ich mal, gehabt. Typische Kältemittelschleudern waren das, die kalte Luft in den Raum eingeblasen haben und dann auch noch viel zu zügig, sagen wir immer in der Klimatechnik.
Zu zügig heißt also Zugluft
entsteht. Zugluft, genau. Ja, okay. Ja, genau. So, heutzutage kann man das natürlich ganz anders lösen. Da hat man mit besseren Motorentechniken und gerade wenn ich an unsere Produkte denke, wie den Ventilatorkonvektor, dort bessere Möglichkeiten. Und die werden nicht mit Kältemittel betrieben, sondern mit kaltem Wasser. Und das ist der große Vorteil.
Warum? Was ist der Vorteil?
Also Kältemittel sind vor allen Dingen giftig und können explosiv sein. Und das sollte kein Hotelier in seinem Hotel einbauen. Ja, wenn ich da nur an die Wartung denke, Kältemittel sind sehr teuer geworden in den letzten Jahren, explosiv gestiegen die Kosten.
Okay.
Da kann man also besser machen. Punkt 1 würde ich sagen, immer nur Wasser verwenden im Haus. Punkt 2, wenn Kältemittel, auch wir verwenden Kältemittel in den sogenannten Kälteerzeugern, die oben auf dem Dach zum Beispiel platziert sind, dann bin ich aber außerhalb des Gebäudes. Ne? Okay. Und das hat einen riesen Vorteil eigentlich. Zudem, lieber Nils, kann man auch noch sagen, die Anlagen, diese Kaltwassererzeuger sind heutzutage so modern, dass sie auch als Wärmepumpe genutzt werden können und quasi dann auch gleichzeitig noch den positiven Nebeneffekt haben, dort Wärme zu erzeugen für das Gebäude.
Okay, Wärmepumpe ist das Stichwort, das es wieder zurückbringt zur Nachhaltigkeit und dann auch der Transport über kaltes und warmes Wasser dann in die Zimmer passt da auch gut zu der ökologischen Nachhaltigkeit. Michael, zurück zu dir. Gibt es da schon so Standards im Hotel, wo du sagst, oder wo du dich andersherum eher wunderst, dass bestimmte Nachhaltigkeitsstandards noch nicht eingehalten werden?
Also ich glaube mal, dieses Klimathema ist schon ein wichtiges Thema. Klima und Heizen, also mal Stromverbrauch als solches, ist etwas, was natürlich eine große Rolle spielt. Und ich bin so jemand, ich habe mir abgewöhnt, jetzt immer den Fernseher laufen zu lassen, auch wenn ich das Zimmer verlasse, oder Licht anzulassen, was ich in jungen Jahren eher getan habe. Und ich finde, das ist so etwas, was in jedem Hotel sein müsste. Wenn der Gast das Zimmer verlässt, dann muss automatisch das Licht, der Strom sich abschalten. Also da muss es Automatismen geben und nicht nur die Einsteckkarte oder was auch immer, sondern es müsste Sensoren geben, wo man weiß, der Gast hat jetzt das Zimmer verlassen, es ist technisch lösbar und der Strom wird abgeschaltet, um einfach dort auch Ressourcen zu sparen.
Das ist dann also auch dieser Punkt der Digitalität, wo du sagen würdest, dass es Digitalisierung im Hotel die Sinn macht.
Ja, wie es technisch umgesetzt ist, ich bin ein totaler Technik-Nerd im negativen Sinne, also ich habe keine Ahnung von Technik.
Ah, okay.
Aber ich bin wiederum nicht so ein Freund, wenn es jetzt es gibt ja die modernen Hotels, die teilweise dann so iPads haben, wo ich dann Klimaanlage per iPad verstellen kann und die Lichtszenen einstellen kann. Das ist mir alles zu kompliziert. Ich bin schon jemand, ich mag gerne den Lichtschalter. So, ich drücke den gerne an und ich möchte, dass das Licht angeht und dass es dann auch wieder ausgeht. Aber ich glaube, es gibt heutzutage natürlich schon Möglichkeiten, durch Digitalisierung Dinge zu steuern, die den Gast nicht direkt beeinflussen, aber im Hintergrund so arbeiten, dass man auch für die Umwelt optimieren kann und das auch definitiv tun sollte.
Also im Moment ist ja Digitalität dann auch häufig so in dem Bereich diskutiert, wo es darum geht, den direkten Kontakt zwischen Hotelpersonal und Gast zu vermindern, natürlich aber auch getrieben durch die Corona-Pandemie. Wie würdest du das denn bewerten?
Das bewerte ich als nicht positiv, weil ich, wie gesagt, glaube, dass das Hotel ein Ort der Begegnung ist. Das Hotel lebt wahnsinnig von der Kommunikation, erstmal zwischen den Gästen natürlich, aber auch gerade von der Kommunikation zwischen den Mitarbeitern des Hauses und den Gästen. Dadurch schaffe ich eine emotionale Bindung an den Gast und so kann ich den Menschen auch am besten abholen. Wenn man diese Beziehung auflöst irgendwann und sagt, da findet eigentlich gar nichts mehr statt, weil an der Rezeption steht eigentlich nur noch ein iPad, wo ich mich selber einchecken kann, dann würde mir das persönlich nicht gefallen. Ich brauche diesen persönlichen Kontakt, ein Lächeln, ein Gefühl, dass ich dort jemanden anrufen kann, der mir weiterhelfen kann.
Mhm. Martin, kommen wir nochmal zurück, nehmen wir den Ball nochmal auf von der ökologischen Nachhaltigkeit. Michael hat das ganz gut angesprochen. Also mit welchem Thema müsste denn jetzt der Hotelier auf Michael zukommen und sagen, Wir sind den Extrameter in Sachen Nachhaltigkeit gegangen. Was kann das aus unserem Hause sein?
Ja, der Extrameter für mich wäre, wenn, wir hatten es gerade eingangs schon angesprochen, Kältemittelthema, wenn Teile des Hotels komplett ohne Kältemittel klimatisiert werden würden. Mhm. Und da fällt mir spontan ein, wir nennen das bei uns K2O Verdunstungskühlung. Die bauen wir in unseren ELT-Lüftungsgeräten ein. Und das wäre so ein Punkt, der da reinspielen könnte. Zum Beispiel würde ich dann nennen wollen das Beach Motel und die Bretterbude in Heiligenhafen. Mhm. Die haben nämlich beide diese Verdunstungstechnik von uns eingesetzt in den Lüftungsgeräten. Und ja, die Bretterbude in Heiligenhafen wurde 2017 auch zur Hotelimmobilie des Jahres ausgezeichnet. Stimmt. beim Hotelforum.
Ja, genau. Jetzt sind Hotels ja nicht nur Orte, in denen man schläft, sondern das sind absolute Multifunktionsgebäude, in denen auch dann Veranstaltungen abgehalten werden. Martin, ich schiehe nochmal zu dir. Was ist eigentlich wichtig, was ist da zu beachten bei dem Thema Raumluft jetzt gerade zu Zeiten von Corona?
Frische Luft ist wichtig, ja. Zuerst sollte ich prüfen, wenn ich eine Lüftungsanlage habe, ist die ausreichend dimensioniert und findet dort ein ausreichender Luftwechsel statt, weil der ist das A und O in der Klimatisierung und in der B- und Entlüftung eines Gebäudes. Ja, wenn ich das geprüft habe und für mich mit Ja beantworten kann, muss ich da also gar nichts weiter machen, weil dann reicht diese Lüftungsanlage aus. Ist das nicht der Fall, habe ich zum Beispiel die Möglichkeit, mobile Luftreiniger aufzustellen, mhm, und damit die Luft ein bisschen zu reinigen und zu säubern.
Ja, über den Luftreiniger haben wir in der ersten Folge gesprochen. Deshalb, Michael, gehen wir direkt wieder weiter zu dir, zu Veranstaltungen, die du ja auch durchführst, denn du nutzt auch Hotels, glaube ich, als Veranstaltungsorte im Rahmen deiner Stiftung, die es mittlerweile seit geschlagenen 27 Jahren, glaube ich, gibt, wenn ich das richtig im Kopf
gut habe. Recherchiert.
Ja, das hatte ich jetzt im Kopf, habe ich doch gerade gesagt. Worum geht's bei eurer Arbeit?
Wir unterstützen HIV-infizierte und betroffene Kinder und an AIDS erkrankte Kinder. Und das Grundmotto der Stiftung ist, den Kindern ein Lachen zu schenken, also eine Soforthilfe zu betreiben, um den Kindern den Alltag etwas zu verschönern. Wir machen auch viel Präventionsarbeit und sind auch gerade mit dem UKE in Hamburg, der Universitätsklinik, in einer engen Beziehung, wo wir den Kindern vor Ort in der Klinik versuchen, den Alltag so ein bisschen zu verschönern und eine optimale Betreuung zu gewährleisten. Und wir machen halt viele Veranstaltungen, um auch Spenden zu akquirieren, damit wir unsere Projekte auch finanzieren können.
Eine davon war vor 2 Jahren die große Gala eurer Stiftung in der Elbphilharmonie als großer Erfolg. Die musste dann im letzten Jahr abgesagt werden. Wie sieht's denn in diesem Jahr aus?
Naja, keiner weiß genau, was in diesem Jahr passieren wird. Wir wollen gerne, wir gehen auch in die Planung, aber wir merken nun, dass das Thema Corona uns ständig beschäftigt mit Auf und Abs und zweiter Welle und dritter Welle und Lockdown und weiß man, was auch immer noch kommt. Ich glaube, dass wir erstmal so ein bisschen mehr Planungssicherheit bekommen können, wenn denn alle Menschen geimpft sind in unserem Land und man dann vielleicht auch zu einer, nenn das mal, gewissen Normalität zurückkehren kann. Aber wir haben es auf dem Plan. Wir versuchen gerade einen Termin zu bekommen, was in der Elf hier nicht immer so einfach ist, weil natürlich ganz viele Menschen, die jetzt über die letzten 12 Monate, 18 Monate nichts machen können, natürlich gerne wieder was machen wollen. Und aber wir hoffen, dass wir vielleicht was auf die Beine stellen können.
Gleiches gilt für die Veranstaltungsplanung unseres gemeinsamen Projektes, den Kampmann Mixed Open, als Tennisturnier, wo du als Turnierdirektor eingesetzt werden wirst. Auch da sind die Planung wahrscheinlich ziemlich schwer.
Ja, wir haben uns halt überlegt, wie wir auch in diesen Zeiten, wo wir normalerweise im Jahr 4 Reisen machen, wo wir Partner, Kunden einfach einladen, um mit uns schöne Tage bei ausgewählten Tennisturnieren zu verbringen, um ihnen auch so ein bisschen mal eine andere Seite der Beziehung zwischen Kampmann und den Partnern darzustellen und nicht immer nur auf klassischer, hier ist mein Produkt und hier verkaufe ich dir das jetzt, sondern wir wollen halt auch da eine emotionale Bindung herstellen. Und aus diesem Grund haben wir uns überlegt, dieses Kampmann Mixed Open in die Wege oder ins Leben zu rufen. Aber wie du richtig sagst, auch das ist natürlich im Moment sehr schwer planbar, weil wir nicht wissen, was in 2, 3 Monaten überhaupt sein wird. Von daher müssen wir das planen, wir müssen so ein bisschen in die Vorleistung gehen, in der Hoffnung, dass wir es dann umsetzen können.
Mhm. Martin, wie ist denn die Planung in Sachen Gäste? Was müssen unsere Zuhörer tun, wenn sie daran interessiert wären, noch teilzunehmen?
Ja, das ist ganz einfach. Also wer Bock hat, mal wieder zum Racket zu greifen und wie Michael schon so sagte, ein schönes Wochenende zu verleben und auch ein bisschen Tennis zu spielen, der meldet sich einfach bei mir und dann vergebe ich meine Wildcard an diese interessierten Zuhörer, so heißt das auch immer so schön, und freue mich, wenn wir möglichst viele interessante Leute auch aus der Hotellerie da begrüßen dürfen.
Und natürlich kann er die Wildcards nur in einer Absprache mit dem Turnierdirektor vergeben, der ja ich sein werde, wenn es denn dazu kommt. Also Martin, lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster. Ne?
Alles klar, Michael, darüber werden wir nochmal sprechen, dann melde ich mich bei dir.
Es war gut, dass du das gesagt hast. Ich hatte auch das Gefühl, er wäre ganz froh, wenn er die abgeben kann. Aber so leicht machen wir es ihm dann, glaube ich,
doch. Nein, nicht. Überhaupt nicht.
Dann müssen wir es jetzt eigentlich einmal sagen. Ne? Martin.Giese, Giese mit IE, @kampmann.de.
Genau, richtig.
Da kommt die Wildcard her.
Sehr gerne.
Und wir kommen wieder zurück zu Hotel-Trends, nämlich der Regionalität, die auch immer stärker gespielt wird. Und da haben wir in der ersten Folge schon auch von Carsten Rath gehört. Da ging es um das um Hotelketten auf dieser Welt, der gesagt hat, wenn er in eine ihm unbekannte Region reist, wo er dann vielleicht auch noch nicht weiß, wie der Hygienestandard da vor Ort ist, dann würde er im Zweifel dann eher die bekannte Hotelkette wählen. Wie ist denn deine generelle Einstellung zu Hotelketten? Lieber Einzel- oder Boutique-Hotels oder bist du ein Fan von Ketten?
Also ich würde sagen, wenn ich in Großstädte reise, also jetzt die Metropolen wirklich, dann würde ich mir auch schon einzelne Hotels, die nicht zwangsläufig zu Ketten gehören, aussuchen. Wobei die Frage ist, welche Hotels gehören heute nicht mehr zu Ketten, egal in welcher Form. Selbst die Fünf-Sterne-Hotels sind ja oft größeren Firmen angeschlossen sozusagen. Aber in Großstädten bin ich da offener und suche mir auch mal was aus, was vielleicht neu ist, was auch gerade neu gebaut worden ist und gerade erst am Markt ist. Ich kann das von Carsten Rath sehr teilen. Wenn ich in Regionen reise, wo ich mir da unsicher bin oder es nicht so durchdrungen ist von Hotellerie, dann greife ich auch eher auf Hotelketten zurück, von denen ich weiß, dass sie einen guten Standard bieten. Wobei das auch nicht immer gleichbedeutend ist, dass das in jeder Stadt auch erfüllt wird und auch immer funktioniert.
Ja. Wie ist es denn mit der Regionalität? Würdest du dir das eher wünschen, dass das noch stärker nach vorne tritt bei so einem Hotelaufenthalt?
Ich glaube, in der heutigen Zeit eventuell ja. Damals war mir das egal, weil das Hotel halt ein Mittel zum Zweck war. Ich bin dort reingegangen, ich habe dort geschlafen, ich habe dort gelebt, nenne ich das mal, um meine Arbeit zu machen. Heute reise ich ja in eine Stadt, auch mal aus beruflichen Gründen, aber auch, weil ich dort gerne sein möchte, weil ich da aus persönlichen oder privaten Gründen hinreise. Ich bin generell nicht so der große Sightseeing-Mensch. Also von da ist es nicht so, dass ich eine Stadt bereise, um mir die 20 schönsten Gebäude anzugucken. Aber ich finde es immer schön, das aber auch in Europa, ob es jetzt Paris oder London oder Madrid ist, wie auch immer, kleine Dinge, die auf die Nationalität und auch auf die Art des Lebens in diesem Land hinweisen, finde ich immer sehr schön. Das macht ja auch immer einen kleinen Unterschied, weil sonst wäre ja alles gleich am Ende des Tages.
Bist du mit dem Konzept des Service Apartments vertraut?
Ich weiß mir darunter was vorzustellen. Und
ist das eine Option für dich oder nutzt du sowas?
Nein, gar nicht. Wäre überhaupt nichts für mich. Also wenn ich im Hotel bin, freue ich mich darauf, dass ich auch ein angeschlossenes Restaurant habe oder dass ich auch mal Roomservice machen kann. Ich würde nicht selber kochen wollen und ich brauche auch keine Riesenfläche, wenn ich für eine Nacht oder zwei Nächte in einem Hotel bin. Also ich bin da nicht so, dass ich sage, ich brauche jetzt eine große Suite, weil ich nutze die sowieso nicht. Wenn ich irgendwo bin, wo ich aus persönlichen Gründen sein möchte, dann gehe ich sowieso viel raus, weil ich bin ja in dieser Stadt, weil ich was sehen möchte und was ich erleben möchte oder Freunde treffe oder mich mit Kunst beschäftige oder bummeln gehe, aber ich brauche, also Service Apartments ist, glaube ich, wirklich was für Menschen, die aus beruflichen Gründen auch wirklich dann irgendwo mal eine Woche sind oder auch wissen, sie haben jetzt einen Job und sind da vielleicht einen Monat, dann ist es natürlich noch mehr die Möglichkeit, sich zu Hause zu fühlen und seinen eigenen Lebensraum zu haben, als dann ein einfaches, kleineres Hotelzimmer.
Du lieferst den Stichpunkt zu einem Zitat, das ich von dir gehört habe, also du hast gerade gesagt, aus dem Hotel, wenn du irgendwo bist in einem Hotel, dann bist du da, um was anderes zu tun, zum Beispiel um dich um Kunst zu kümmern. Ich habe dich gesehen bei deinem Auftritt von bei 3 nach 9, vor ein paar Wochen warst du da.
Ja.
Und Giovanni Di Lorenzo hat dich eben nach deiner Kunstsammlung gefragt. Und du hast gesagt, ich sammle Kunst seit der aktiven Zeit, weil ich versucht habe, Zeit damit zu füllen, die man sonst im Hotel rumgehangen hätte. So. Und dieses Zitat habe ich also gehört, als ich mich auf dieses Interview vorbereitet habe, wo wir über so viele positive Hotelfacetten sprechen wollten, Annehmlichkeiten für den Gast, Services und so weiter. Und dann höre ich von dir, dass du eigentlich aus deinem Hotel einfach nur fliehen willst. Also sag mir bitte, dass Hotels auch mehr sein können als nur der Mittel zum Zweck. Oder das Mittel zum Zweck.
Ich habe ja über die Zeit meiner aktiven Tenniszeit damals gesprochen. Also in diesem Gespräch ging es ja darum. Und da war es halt so. Du hast halt viel Zeit auf der Tennisanlage verbracht für Training, für Matches. Das heißt, du hast dort sehr viel Zeit vergeudet, nenne ich das jetzt mal, die du nicht mit Inhalten außer deinem Beruf füllen konntest. Und wenn du dann nur noch zwischen Anlage und Hotel hin und her gefahren bist, dann wurde es natürlich sehr eintönig. Das heißt, man braucht dann am Ende auch eine Art der Ablenkung oder einen anderen Input. Und das war dann halt für mich die Chance, sich mit Kunst auch mal auseinanderzusetzen, auch mal ein Museum zu besuchen oder eine Galerie zu sehen, sich damit zu beschäftigen und somit auch nicht nur im Hotelzimmer zu sein oder auf dem Tennisplatz zu sein. Und so war das eigentlich gemeint.
Du würdest das also heute nicht mehr so sagen?
Nein, heute würde ich das nicht so sagen, weil ich heute, wenn ich in ein Hotel gehe, nicht fliehen muss, weil das Hotel für mich ja heute auch eine andere Bedeutung hat. Wie ich vorhin schon gesagt habe, früher war das Teil des Jobs. Es gab keine Alternative. Heute ist es ja trotz allem in vielen Fällen eine freie Entscheidung, ob ich das will. Mhm. Und wenn ich das tue, dann habe ich nie das Gefühl, dass ich dem Hotel entfliehen muss. Also das Gefühl habe ich schon seit vielen, vielen Jahren nicht mehr.
Michael, ich habe das sehr genossen, mit dir zu sprechen und ganz frische Perspektive nochmal hier reinzubringen. Ich finde das auch ganz klasse, dass wir in unserer Serie von Folge zu Folge dazulernen und dann die Aussagen auch wieder mit einbeziehen können. Deshalb bin ich mir ganz sicher, dass das, was du uns heute erzählt hast, zu spannenden weiteren Diskussionen führen wird. Dafür danke ich dir sehr.
Sehr gerne, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Michael, schöne Grüße nach Hamburg.
Tschüss. Dankeschön.
Und bleib viel Erfolg gesund für deine Stiftungsarbeit und alles, was du tust natürlich.
Danke euch. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.